Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Amen. Durch die Gnade unseres Herrn dürfen wir heute Morgen ein Wort betrachten, und zwar aus Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12, die Verse 20 bis 41. Johannes Kapitel 12. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte: Es habe gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Die Menge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Verkündung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Wir haben eben gelesen, wie die Griechen hier bei dem Passafest in Jerusalem, bei dem bevorstehenden Passafest, mit der Bitte zu Philippus kommen: Wir möchten den Herrn Jesus, oder wir möchten Jesus gerne sehen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Die Frage ist auch heute an uns gerichtet: Wen möchten wir heute Morgen gerne sehen? Das heißt, geistlich verstanden, sehen, inne werden, diesen wunderbaren Herrn und Heiland. Diese Griechen hatten offensichtlich von der Macht des Herrn gehört, wie er Lazarus beispielsweise aus den Toten auferweckt hatte. Und sie waren wie viele andere neugierig, diesen Herrn Jesus Christus kennenzulernen. Aber der Herr offenbart sich ihnen nicht, denn es würde keine volle Offenbarung an die Heiden geben, zu denen sie gehörten, bevor er verherrlicht war. Doch in seiner Antwort finden wir Hinweise, wichtige Hinweise für die Heiden, zu denen wir ja auch gehören, nach der Schrift. Wenn das Weizenkorn aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und damit sind die ganzen Nationen der Welt, Gott sei Dank, gemeint. Jesus Christus antwortete zunächst, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Die Stunde der menschlichen Entscheidung war nun vorbei, soweit es sich um die Auferrichtung oder Aufrichtung des Königsreiches handelte. Jetzt war der König von seinem Volk verworfen worden. Jetzt war die unermessliche Stunde gekommen, die Stunde der Verherrlichung des Gottessohnes durch Tod und Auferstehung. Die Stunde, die von dem Gott, dem Vater, in seinem Ratschluss festgesetzt war, die zur Erhöhung des Sohnes führen und das vollgültige Erlösungswerk ausführen würde. Wir hörten eben in Vers 24, wo der Herr in einem Gleichnis von sich spricht, von Saat, von Wachstum, von Frucht und Ernte, wenn er sagt, das Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde fällt, stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Doch der göttliche Same, und das ist das Wesentliche, der göttliche Same hat eine Ernte zur Folge. Wir sind die Frucht, die er geschaffen hat, durch sein Erlösungswerk. Das kann man nicht in Worten beschreiben. Der Herr würde durch seinen Tod, da heißt die Schrift schon in Jesaja 53, viel Frucht bringen, wie es da angekündigt wurde von den Propheten in Kapitel 53, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Und da lesen wir in Hebräer so wunderbar, da erwähnt der Herr meine Brüder und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Wenn man das einmal nachliest, dass wir die Kinder sind, die Gott ihm gegeben hat. Wir stehen ja also an einem von Gottes unbegründeten Erbarmen gewollten Punkt, einem unbeschreiblichen Höhepunkt und Wendepunkt aller Heilsgeschichte. Und wir können nicht genug dankbar dafür sein, dass wir daran glauben dürfen, durch den Herrn, der uns den Glauben geschenkt hat und auch in seiner Gnade erhält. Denn die alttestamentlichen Opfer, sowie alle menschlichen Anstrengungen, vermochten niemals die Gemeinschaft mit Gott, die in Adam verloren gegangen war, wieder völlig herzustellen. Denn dazu ist Christus ja auch gestorben und auferstanden, dass er sowohl über Tote als Lebende Herr sei. Römerbrief 14, Kapitel 14. Sein Opfertod vom Kreuz von Golgatha ist im Grunde genommen unbeschreiblich. Sein Opfer ist stellvertretend. Und das müssen wir immer wieder neu begreifen, durch seines Geistes Wirken. Sein Opfer ist stellvertretend für dich und mich. Ist Strafe ablösend. Ist versöhnend mit dem heiligen Gott. Und ist absolut genügend. Er sieht uns in seinem Sohn. Wie es so unübertrefflich in Römer 5 heißt, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns, gegen dich und mich darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns, für dich und für mich gestorben ist. Wie viel mehr nun, Da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr als Versöhnte durch sein Leben gerettet werden. Das ist Gottes Erweis. Gottes Erweis für dich und mich, für Wiedergeborene, die ihm angehören dürfen. Und das ist jetzt eine Frage auch an uns. Müssten unsere Herzen nicht viel mehr davon berührt sein? Unser, dein und mein Herz davon berührt sein. Erfüllt mit dieser unbeschreiblichen Lebensbotschaft. Gott wird Mensch dir und mir zugute. Es ist unbegreiflich. Wir können und dürfen den Herrn immer wieder neu bitten, dass er die Blockaden unseres Lebens erbarmend wegräumt, damit uns sein göttlicher Geist diese seine Liebe recht deutlich machen kann und wir ihn in Wahrheit rühmen und anbeten. Das ist sein Wille. Und das will zugleich auch unsere wahre Freude sein, die unabhängig von den Wechselfällen deines und meines Lebens ist. Darum lass uns ihn lieben. Was sagt nun der Herr Jesus weiter in Vers 25? Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wie ist das zu verstehen? Es bedeutet, Christus mehr zu lieben als die eigenen Interessen, als das eigene Ich. Ihm die erste Stelle in unserem Leben einzuräumen, wie es ihm doch letztlich gebührt. Wie konnte das der Apostel Paulus bezeugen? Er hat uns das hinterlassen. Aber was auch immer mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte euch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn willen. Um dessen willen ist alles eingebüßt, ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. In ihm erfunden werden. Jetzt dürfen wir nicht sagen, das war der Apostel Paulus. Nein, so dürfen wir nicht reden, so dürfen wir nicht denken. Das war sein Zeugnis über das, was Gott, was der Herr in seinem Leben getan hat. Und das will er auch in deinem und meinem Leben unbedingt tun. Die Selbstsucht dagegen verursacht geistliche Schäden. Geistliche Schäden in unserem Glaubensleben. Nicht umsonst gebietet unser Herr und Heiland, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ist das nicht zugleich auch ein starker Trost für dich und mich, der uns zuversichtlich sein lässt, denn in dem Vers davor heißt es, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dieses alles benötigt. Euer himmlischer Vater weiß. Und da geht es auch um unser Auskommen, um unser Essen, Trinken, Kleidung, wie wir es eben schon im Vorwort gehört haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben dürfen. Wir haben also mit der vollen Fürsorge dieses Herrn aller Herren zu tun, dieses Gottes und des Heilandes. Ja, und die nächste große Zusage, für die sich unser Herr und Heiland verbirgt, finden wir ja in dem Vers 26. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Erfassen wir das? Gibt es im Grunde genommen größere Versprechungen? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin, sagt uns der Herr in Kapitel 14 des Johannesbriefes. Aber, und das ist nicht unwesentlich, um recht dienen zu können, diesem Herrn aller Herren, muss ich auch die Grundsätze meines Herrn kennen. Ich muss seinen Willen kennen und erforschen. Und dazu hat er uns befähigt durch seinen göttlichen Geist und durch sein göttliches Wort. Dazu gehört unbedingt der souveräne Wille Gottes, von dem es in Jesaja 46, 10 heißt, der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorlängst, ehe denn es geschieht, und sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Ich tue alles, was mir gefällt. Er wird es dann vollbringen. Das ist sehr klar. Ein ganz klarer Text für uns. Er wird es vollbringen. Und in Daniel 4, 32 lesen wir, und da ist niemand, der seine Hand wehren und ihm sagen dürfte, was tust du? So Gottes untrügliches Wort. Deckt sich das mit unserer Vorstellung von dem Wesen Gottes? Erst wenn wir Gottes Souveränität ein wenig mehr erkennen, werden wir in vielen Dingen anders denken und auch handeln. Das bringt uns nicht zur Resignation, sondern vielmehr zur Anbetung und im Dienst und im Lob mit rechter Art und Weise in seinem Geiste. Und zum Grundsatz unseres unvergleichlichen Herrn gehört auch sein moralischer Wille, das heißt sein moralisches Gesetz. Dazu gehört neben vielem anderen auch, nicht gleichförmig mit dieser Welt zu sein, sondern uns verwandeln zu lassen durch die Erneuerung des Sinnes, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, so steht es für uns in Römer Kapitel 12. Zum Grundsatz wahren Dienens gehört auch der Vorsatz Gottes, wie er in 2. Timotheus zum Ausdruck kommt, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von uns, von unserem Herrn, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes, in der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Dieser souveräne Wille Gottes wird ganz sicher erfüllt werden. Aber das moralische Gesetz wird von uns Menschen im Ungehorsam immer wieder übertreten und die Wünsche Gottes nur so weit erfüllt, als sie in seinem souveränen Willen eingeschlossen sind. Wir sagten, um unserem Herrn in rechter Weise dienen zu können, müssen wir seinen Willen, seine Grundsätze kennen. Sein Wille verlangt unbedingt, dass wir die uns von ihm anvertrauten Gaben nutzen. Die uns von ihm anvertrauten Gaben auch wirklich nutzen. So sagt es uns sein Wort in Epheser 1, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Hören wir es? Vorherbestimmt für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das dürfen wir tatsächlich sein. Für ihn bestimmt. Wir sind für ihn bestimmt, nach seiner großen Erbarmung, nach seiner großen Barmherzigkeit. Und das bedeutet dann, in diesem Geiste zu leben und ihm wahr dann auch zu dienen, in dieser Nachfolge, die uns von ihm verordnet ist. Und das ehrt den Vater und den Sohn. Nicht uns, den Vater und den Sohn. Unser Vers schließt dann erstaunlicherweise, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Der Vater wird dich und mich ehren. Sagt Jesus nicht selber im Lukas-Evangelium, so sprecht, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven oder Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Demnach, gibt es doch eine selbstverständliche Dienstpflicht, schuldig zu tun, heißt es. Es ist schuldig zu tun. Wir haben also nichts, womit wir uns vor Gott, vor dem Herrn rühmen könnten. Dagegen ist er und sollte er allein unser Ruhm sein. Denn er hat seinen Nachfolger, seinen Dienern, unter anderem seine ständige Gegenwart und seine göttliche Bewahrung verheißen. Und so ist er heute Morgen auch hier, die wir in seinem Namen versammelt sind, mitten unter uns. Und er hat uns auch Bewahrung verheißen, habe ich eben gesagt. Und das bezieht sich sowohl auf das irdische Leben als auch auf die Ewigkeit. Ist bei ihm zu sein, das nicht die größte Ehre, die mir und dir zuteil wird? Werden wir doch darüber immer wieder neu still, damit er uns das auch groß machen kann. Seinen Namen und sein Erlösungswerk. In den Versen 27, 28 haben wir gelesen, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, errette mich aus dieser Stunde. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das war der Grundsatz unseres Herrn. Die Verherrlichung des Vaters. Und das sollte auch unser Verlangen sein, unser Anliegen sein, unser Grundsatz sein, ihn zu verherrlichen. Er schenkt es an Gnaden, wenn wir ihn darum bitten. Dann lesen wir weiter, da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Jesus war unbegreiflicherweise, so muss man doch richtigerweise sagen, in diese unsere verderbte Welt gekommen, um den Willen des himmlischen Vaters zu tun. Und durch sein Werk würde der Name des Vaters verherrlicht werden. Und jetzt ist das Zeugnis des himmlischen Vaters zu vernehmen. Es muss nicht erwähnt werden, dass der Vater jedes Wort seines Sohnes vernahm. Wenn man aber über die uns nicht recht vorstellbare, aber doch bezeugte Dreieinigkeit Gottes anhand dieses Wortes ein Nachsinnen gegeben ist, kann man erkennen, dass man Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist zwar in verschiedenen Offenbarungen bekundet bekommt, dass sie aber trotzdem eine Einheit sind, die sich weder widersprechen noch beraten müssen. Und dann heißt es, diese drei Gottheiten, sie haben einen Willen. Einen Willen. So hatte der Vater seinen Namen durch das Leben und durch den Dienst seines Sohnes verherrlicht. Und er würde ihn durch Kreuz und Auferstehung wiederum verherrlichen. Und wie geht das jetzt weiter? Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Ähnlich lesen wir das bei der Bekehrung des Paulus, des früheren Saulus, der die Stimme des Herrn aus dem Himmel hörte und auch verstand. Vernahmen die Umstehenden lediglich einen Schall, jedoch nicht Gottes Reden. In Vers 34 lesen wir dann von der Volksmenge, dass sie sich unter das Gesetz stellte und nicht wünschte, das Zeugnis anzunehmen. Und so ist es auch noch heute. Geistlich taube Menschen versuchen geistliche Ereignisse auf natürliche, menschliche Weise zu erklären. Dabei sollte, wie es hier auch zum Ausdruck kommt im Text, diese Stimme des himmlischen Vaters eine Glaubenshilfe sein. Denn der Jesus sagt, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Gott wollte das so. Der Schall aus dem Himmel sollte der Volksmenge zweifelsohne sagen, dass der Himmel die Person des Herrn Jesus Christus anerkannte, was die Menschen in ihrem Glauben auch tun sollten. Und Jesus spricht dieses wichtige Wort an, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und wenn ich von der Erde erhöht bin, so werde ich alle zu mir ziehen. Ich Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dieses sagte er aber, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Der Hinweis auf das Gericht der Welt in diesem unmittelbaren Zusammenhang mit seinem Kreuzestod mag manchem Ungläubigen seltsam erscheinen, weil sie denken, dass die Liebe Gottes immer verfügbar ist oder sei, während man von dem Gericht nichts hören will und es als überholt bezeichnet. Das kann man immer wieder mit in Gesprächen feststellen. Das habe ich gestern noch mit den Nachbarn festgestellt. Als ich gesagt habe, es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Aber unser Herr lehrte das Gericht wie die Liebe Gottes immer wieder. So beispielsweise in Johannes 3. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Denn das Unvorstellbare wird durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesu Christi möglich, dass der Gottlose vor Gott gerechtfertigt wird und nie wieder in das Gericht kommt. Wer an mich glaubt, hat der Herr gesagt, diese wunderbare Stelle in Johannes 5, 24. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das ist die wunderbare Zusage unseres, deines, meines Erlösers. Gleichzeitig hatte das Werk Satans umwälzende Auswirkungen auf den Satan als den Fürsten der Welt. Denn Satan wurde auf Golgatha besiegt. In dem Hebräerbrief wird bezeugt, dass Jesus durch seinen Kreuzestod dem die Macht genommen hat, der des Todes Gewalt hatte, nämlich dem Satan. Sein Schicksal ist endgültig besiegelt. Auch wenn er jetzt noch die Welt in einem System von Gewalt, Habgier, Selbstsucht, Ehrgeiz und Vergnügen tyrannisiert. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat, wie es Gottes Wort in Offenbarung 12 aussagt, bis er endlich in den Feuersee geworfen wird. Seit Golgatha hat Satan auch keine Gewalt mehr über die Seelen derer, die Gott gehören, über dich und mich. Nach Gottes Wort hat er die Seinen errettet von der Obrigkeit der Finsternis. Obwohl die Kinder Gottes, wir als Wiedergeborene, immer wieder ungehorsam werden können und sind, stehen sie nicht mehr, und das ist so wesentlich, unter der Herrschaft der Sünde, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Wir stehen unter der Herrschaft der Gnade. Der Befehlshaber seiner Diener ist nunmehr Gott selbst. Nachdem Jesus Christus das Gericht über Satan bezeugt hat, macht er Aussagen über seinen Sieg von Golgatha in Vers 32. Und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Der Jesus Christus meint mit allen wohl, dass er alle Menschen entweder zur Erlösung oder zum Gericht zu sich zieht. In Bezug auf die Erlösung lehrt Gottes Wort sehr deutlich und unmissverständlich die souveräne göttliche Erwählung, dass alle Arten von Menschen zu ihm gezogen werden. Und das bedeutet nach dem Zeugnis der Schrift nicht alle Menschen ohne Ausnahme, wie auch bei dem Volk Israel, auch nicht alle Völker, sondern Menschen aus jedem Volk und Stamm und jeder Sprache. Alle, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat, werden zu ihm als dem Retter gezogen. Sowohl der Vater als auch der Sohn beteiligen sich an diesen göttlichen Ziehen. Jesus bezeugt ja selbst in Johannes 6, 44, Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Fest steht auch, dass Gott alle Menschen vor Gericht ziehen wird. Und aus dem Vers 34 erkennen wir, dass die Volksmenge, die zu ihrer Zeit eine sichtbare Macht und Herrlichkeit haben wollten und nicht verstanden, dass er, der Herr Jesus Christus, zuerst leiden musste, bevor er seine Herrlichkeit eingehen konnte. Ja, und so gibt die Menge vor seinem Scheiden Zeugnis, gibt er, der Herr, Zeugnis, dass er das Licht der Welt ist und fordert sie auf, nicht in der Finsternis zu wandeln, sondern an ihn zu glauben. Nicht in der Finsternis zu wandeln. Der Stellung nach sind seine Kinder auch heute das Licht der Welt. Wenn du ihm angehörst, bist du Licht der Welt, Salz der Erde. Eine große Aufgabe. Das Licht der Welt, der das Licht Jesu Christi widerspiegeln sollte in seinem Leben, in unserem Leben. Wir wissen um die Stellung in Christus und um unseren Zustand oder Wandel. Das gilt es einerseits immer wieder zu unterscheiden, andererseits sind wir aufgefordert, uns in sein Bild, wie wir es schon hörten, durch seine Geisteskraft umgestalten zu lassen. Uns umgestalten zu lassen, nicht aus uns selbst, sondern durch seines Geisteskraft. So wir ja nach seinem Wort nicht von der Welt, aber noch in der Welt sind, so sind wir bereits in ihm, wohlgemerkt in dem Herrn Jesus Christus. Gibt es etwas Größeres, dass wir in dem Herrn Jesus Christus sind, du und ich? Gott sieht uns so, der Vater sieht uns so, der Heilige Vater. Er sieht uns von Vollkommenheit, obwohl wir noch hier auf der Erde sehr unvollkommen sind. Deshalb ist uns der Glaubenskampf in der Kraft, in seiner Kraft von Gott verordnet, indem wir auf ihn, und das ist ganz wichtig für dich und für mich, auf den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens schauen dürfen. Von der Volksmenge in Vers 37 heißt es, dass sie nicht an ihn glaubten, obwohl er viele Zeichen vor ihnen getan hatte. Ähnlich lesen wir es in Matthäus 11, Vers 20, dass Wunderwerke in vielen Städten keine Buße bewirkten. Während der apostolischen Zeit schwächten die Wunder den Glauben, weshalb die sogenannten Zeichengaben von Gott zurückgezogen wurden. Dazu gehört auch das Reden in Zungen nach 1. Korinther 13. Denn nachdem Israel heilsgeschichtlich der Gemeinde den Vorrang lassen musste und die Offenbarung Gottes durch sein Wort abgeschlossen ist, hat die ursprüngliche Zungenrede aufgehört. Vor dem Zungenreden in der heutigen weit verbreiteten charismatischen Bewegung kann man nur ausdrücklich warnen, weil hier ein Geist von unten die Menschen blendet und irreführt. Dieser Geist gibt sich sehr fromm, hat den Namen Jesus ständig im Wunder. Und trotzdem ist der Geist von unten. Denn den Charismatikern genügt Gottes vollkommenes Wort im Grunde genommen nicht. Wir kennen die Warnung der Offenbarung in Kapitel 22. Wenn jemand zu dem vom Heiligen Geist inspirierten Wort Gottes etwas hinzufügt oder wie die kirchliche Bibelkritik davon tut, so fällt er unter das Gericht Gottes. So fällt er unter das Gericht Gottes. Denn im Grunde ist beides ein offener Angriff auf die Vollständigkeit und Inspiration der Bibel. Und so heißt es dann in den Versen 37 und 38, die wir eben verlesen haben, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Womit die göttlichen Worte und Werke gemeint sind. Und wie bezeugt das Wort weiter? Darum konnten sie nicht glauben. Und jetzt etwas Erstaunliches. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Johannes sah eine bleibende Barriere bei solchen, die von Gott dahingegeben waren, denen Gott die Möglichkeit entzogen hatte, Buße zu tun. In Johannes 12,40 wird das Zitat hier angeführt, um zu zeigen, dass es Gott selbst war, der die Herzen der Menschen verhärtete. Ein wichtigen Vers finden wir in Gottes Wort, Sprüche Kapitel 20, Vers 12, da steht, ein hörend Ohr und ein sehend Auge, die macht beide der Herr. Ich wiederhole. Ein hörend Ohr und ein sehend Auge, die macht beide der Herr. Da sehen wir Gottes absolute Souveränität. Andererseits haben wir den Befehl des Herrn, der Welt das Evangelium zu verkünden und wie der Herr Jesus Christus selbst sagt, sie aufzufordern, Buße zu tun und dem Evangelium zu glauben. Und das ist kein Widerspruch. Ich zitiere etwas, die Feststellung eines in sich Unbegreiflichen, dass nämlich gerade am heilsamen Reden und Tun Gottes Ablehnung und Verstockung des Menschen entsteht, ein uns Unbegreifliches, das dem Ratschluss Gottes vorbehalten ist. Wir haben es mit dem Ratschluss Gottes zu tun. Wer jetzt versucht, logisch und menschlich darüber zu urteilen, der irrt sich. Die ganze Schrift zeigt das. Aber andererseits sind wir nicht alle im Grunde genommen Feinde und nach wie vor Rebellen Gottes. Haben wir deshalb nicht alle seinen Zorn und sein Gericht verdient? Auf diesem realen Hintergrund können wir nur den Herrn preisen für seine Erwählung, dass er Menschen herausnimmt aus dieser verdorbenen Menschenwelt, die wir unter dem Gericht Gottes stehen, dass er Menschen herausnimmt durch seine grundlose Gnade und Barmherzigkeit, dass wir sie wirklich preisen, dass du und ich dazugehören dürfen, unverdienterweise. Und dass wir einmal in Vollkommenheit diesen Herrn preisen werden und dass wir dann zur unzähligen Schar gehören, die in Ewigkeit ihn anbeten und ihm Lob singen werden. Das sagt uns ganz einwandfrei Gottes untrügliches Wort. Was du und ich, die Gläubigen an Gott in Jesus Christus haben, kommt zum Abschluss des Hebräerbriefes als Segenswunsch in so unbeschreiblicher Weise zum Ausdruck, in dem dieser an den Gott des Friedens gerichtet ist. Im Gegensatz zum Alten Testament haben wir unter dem neuen Bund, in dem wir ja leben dürfen, vollen Gewissensfrieden mit Gott. Hast du das? Habe ich das? Wir haben den Frieden Gottes und das als Frucht des Werkes Christi. Als der große Hirte seiner Schafe ist er von den Toten auferweckt, nachdem er die Erlösung für uns erkauft hat. Müssen wir nicht immer wieder darüber buchstabieren und nachsinnen, dass wir wirklich Erkaufte sind, dass wir sein persönliches Eigentum sein dürfen. Ein persönliches Eigentum, dessen der Himmel und Erde geschaffen hat und erhält. Und als der Oberhirte wird er wiederkommen, um seine Diener mit dem unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit zu belohnen, sagt die Schrift. 1. Petrus 5, Vers 4. In diesem Segenswunsch, der zugleich ein Gebet ist, heißt es, dass seine Diener nach Gottes Willen ausgerüstet würden in jedem guten Werk. In jedem guten Werk. Gott wirkt das in uns, nicht wir. Nicht unser guter Wille, nicht unsere Intelligenz. Gott. Gott wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Er tut das durch den Herrn Jesus Christus. Dann tun wir seinen Willen. Mit anderen Worten, er schenkt uns das Verlangen. Er gibt uns die Kraft dazu. Und dann tun wir es. Und dieses wunderbare Gebet endet mit der Feststellung, dass der Herr Jesus Christus aller Herrlichkeit in Ewigkeit wert sei. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er uns in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen.